Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Eigentlich sollten ja heute und morgen keine Züge fahren. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hatte zum längsten Streik in der Geschichte aufgerufen. Das Ganze wurde dann aber in letzter Minute abgeblasen. Allerdings droht schon der nächste Stillstand.
Die Gewerkschaft, die macht gerade wieder Druck. Die EVG sagt, der Streik heute und morgen ist zwar vom Tisch, aber sie will jetzt so schnell wie möglich nochmal mit der Bahn verhandeln. Und zwar außerplanmäßig schon morgen.
Was ihr zu möglichen neuen Streiks wissen müsst, klären wir mit Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten. Und wir sprechen mit Artem in der Ukraine. Artem ist mit seinen Eltern in Saporischschja geblieben, kümmert sich um die, weil die schon älter sind. Und Artem hat uns vor einigen Monaten schon von einer Tasche erzählt, die immer griffbereit ist, falls sie doch fliehen müssen.
Ja, die gibt's noch, aber man denkt über diese Tasche nicht mehr so oft wie am Anfang des Kriegs. Man gewöhnt sich leider an alles oder zum Glück, weiß ich nicht, was ich davon auswählen muss, zum Glück oder leider.
Die Artem, diesen russischen Angriffskrieg in Saporischschja im Moment erlebt, auch das ist eins unserer Themen heute. Und wir schauen vorher auch noch in die Türkei, da ist ja gestern gewählt worden und da geht es in 2 Wochen jetzt in die Stichwahl ums Präsidentenamt. Montag ist es, 15. Mai, ich bin Rahel Klein und ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
Deutschlandfunk Nova.
Sie müssen in die Stichwahl. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Das hat die türkische Wahlbehörde heute Nachmittag offiziell verkündet, weil gestern bei den Wahlen hat keiner die nötige absolute Mehrheit geholt. Erdogan landete bei knapp unter 50%, Kılıçdaroğlu bei knapp 45%. Über diese Wahl und wie es jetzt weitergeht, sprechen wir mit unserer Korrespondentin Karin Sens. Karin, wie ist denn die Stimmung in Istanbul nach dieser wirklich nervenaufreibenden, spannenden Wahl?
Ruhig, extrem ruhig. Also ich habe das Gefühl, dass die CHP-Anhänger im Moment echt noch unter Schock stehen und die anderen einfach erstmal durchschnaufen, dass es für Erdogan zumindest so weit gut gegangen ist. Ich war heute Morgen bei meinem Bäcker, der mich strahlend angeguckt hat und gesagt hat, juhu, Erdogan, noch eine zweite Runde. Mhm. Und andere, die sagen so, und jetzt sind die CHP, also jetzt sind aber die AKP-Wähler schuld an dieser Misere im Land, wenn sie sozusagen Erdogan wieder wählen und es gerade so weitergeht, wie wir es bisher haben.
Erdogan galt ja im Vorfeld der Wahlen auch nicht als Favorit. Jetzt scheint er ja doch knapp 5% vor seinem Herausforderer zu liegen. Waren die Umfragen also falsch im Vorfeld oder wie erklärt man sich das jetzt nach der Wahl?
Gibt es verschiedene Theorien. Mir ist aufgefallen, als ich letzte Woche im Erdbebengebiet unterwegs war, dass die AKP-Wähler ja fast schon in einer Art Defensive waren. Das habe ich so noch nie erlebt in der Vergangenheit. In der Regel erklären die eigentlich immer sehr glühend, für wen sie stimmen, nämlich für den Führer Erdogan. Aber da war das tatsächlich so, dass der ein oder andere sich das gar nicht so richtig getraut hat. Und das kann natürlich auch bei Wahlumfragen eine Rolle gespielt haben. Jetzt sind Wahlumfragen grundsätzlich in der Türkei immer ein bisschen weniger verlässlich als in Deutschland, weil diese Institute auch in der Regel parteinah sind. Hm. Aber es könnte eben auch noch ein paar andere Faktoren reingespielt haben, wie beispielsweise, ja, dass Erdogan mit seinem Wahlkampf gerade auch in den Erdbebengebieten doch sehr erfolgreich war. Er hat ja dann neue Häuser versprochen und diese Versprechungen, ja, standen sozusagen den leeren Versprechungen aus Sicht dieser Menschen, die ihn dann schließlich gewählt haben, der Opposition gegenüber.
Die beiden müssen jetzt am 28. Mai in die Stichwahl. Wer hat da jetzt die besseren Chancen?
Also Männer tippen alle tatsächlich auch auf Präsident Erdogan. Es gibt da noch einen sogenannten Königsmacher, wie man das so schön nennt. Also einen dritten Kandidaten, der bei dieser Stichwahl eben nicht mehr dabei sein wird, aber dessen Stimmen sozusagen dann aufgeteilt werden könnten. Beziehungsweise er kann seinen Wählern empfehlen, ob sie dann für Erdogan oder für Kılıçdaroğlu stimmen. Und da gehen im Moment viele davon aus, dass die für Erdogan stimmen würden, wenn er das dann empfehlen würde. Aber man muss mal gucken. Das wären dann satte 5%. Hat ein paar Bedingungen dran geknüpft. Beispielsweise, dass beide eben nicht mehr mit den kurdischen Parteien zusammenarbeiten sollen und vor allem ihnen keine Schlüsselrolle in einer künftigen Regierung geben sollen. Ob er dem allen nachkommt und ob diese Wähler das dann auch so machen, ist nochmal die nächste Frage. 2 Wochen ist in der Türkei eine lange Zeit.
Königsmacher wäre dann Sinan Ogan von der ultranationalistischen ATA-Allianz. Also da könnte es eben auf die Stimmen dann auch drauf ankommen. Jetzt sagt die türkische Wahlbehörde, dass bei den Wahlen alles gut gelaufen ist. Es gab ja ganz viele nationale, internationale WahlbeobachterInnen. Was kann man am Tag danach sagen? Lief diese Wahl fair ab? In sozialen Netzwerken hat man immer wieder von Unregelmäßigkeiten gelesen.
Ja, da haben sich die internationalen Wahlbeobachter bzw. der Leiter, Frank Schwabe, ist ein Deutscher, der Wahldelegation des Europarates sehr klar dazu geäußert. Er hat gesagt, die Türkei hat die Prinzipien einer demokratischen Wahl nicht erfüllt. Vor allem wurde immer wieder auch von denen kritisiert, das Vorfeld, das Umfeld der Wahlen, dass eben Erdogan doch deutlich mehr Präsenz auch in den regierungsnahen Medien gehabt hat, im Gegensatz zu seinem Herausforderer. Ich war gestern selber auch in einem Gerichtsgebäude, wo diese ganzen Stimmsäcke angeliefert wurden. Auf mich machte das einen relativ chaotischen Eindruck. Mir ist aber versichert worden, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, weil einfach extrem viele Wahlbeobachter von allen Parteien, also auch von der Opposition, immer in der Nähe dieser Säcke, in der Nähe der Wahlurnen waren. Nichtsdestotrotz, bis morgen 17 Uhr Ortszeit können die Parteien noch Beschwerde einreichen bei der obersten Wahlbehörde. Und da werden wir sehen, ob es da vielleicht doch noch auch den einen oder anderen Punkt gibt, der tatsächlich kritischer zu sehen ist, abgesehen vom Umfeld der Wahl.
Hm. Womit ist jetzt bis zur Stichwahl zu rechnen? Also wird dieser Wahlkampf noch schmutziger als schon vor dem ersten Wahlgang?
Also es ist ja am 28., sind also noch knapp 2 Wochen. Es ist total schwer zu sagen. Ich glaube, für Kılıçdaroğlu geht es vor allem darum, nochmal mögliche Nichtwähler zu mobilisieren. Wir hatten ja schon eine relativ hohe Wahlbeteiligung von 89%. Allerdings in den Erdbebengebieten lag die näher so bei knapp über 80, für deutsche Ohren viel. Aber wenn man es halt in der Türkei mit den 89 vergleicht, nicht ganz so viel. Das ist sicherlich ein Punkt, dass man da nochmal versucht reinzugehen. Erstaunlich war übrigens auch, dass Kılıçdaroğlu es tatsächlich geschafft hat, in den Kurdengebieten im Südosten der Türkei tatsächlich diese Wahl für sich zu entscheiden. Also die haben durchweg für ihn gestimmt. Das ist schon eine ziemlich bemerkenswerte Geschichte. Das muss er sicherlich halten. Das muss er auf jeden Fall auch schaffen. Ja, und was es an Überraschungen jetzt noch geben wird, ich weiß nicht, ob da noch so viel im Petto ist, weil es ist ja schon mit relativ harten Bandagen jetzt in den letzten Tagen hier gekämpft worden von Steinewerfen und Schmutzkampagnen, die wir alle schon auf dem Tisch gehabt haben.
Am 28. Mai geht's in die Stichwahl in der Türkei. Dann wissen wir vielleicht, wer neuer alter Präsident wird. Ich habe drüber gesprochen mit unserer Korrespondentin in Istanbul, mit Karin Senz. Ja, und ich habe es ja eben auch schon gesagt, es waren bei der Wahl am Wochenende auch hunderte WahlbeobachterInnen im Einsatz, um eben zu schauen, ob da auch alles korrekt abgelaufen ist. Und wie man an diesen Job kommt, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt heute beschäftigt. Johannes, wer kann sich denn für so ein Amt als WahlbeobachterIn bewerben? Kann das jeder machen?
Ja, im Prinzip ja. Also internationale Wahlbeobachter, die werden ja zum Beispiel von der EU und von der OSZE entsandt, also von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und die entsenden dann teilweise direkt Leute, die da auch arbeiten für diese Organisation. Dann gibt's auch Politikerinnen und Politiker, die das machen. Aber es gibt eben auch so ganz normale, in Anführungszeichen, Menschen wie du und ich, die dann ehrenamtlich als Wahlbeobachter mitmachen können bei allen möglichen Wahlen rund um die Welt.
So, und wo kann ich mich bewerben, wenn ich da mitmachen möchte? Wie läuft das ab?
Das läuft in Deutschland über das ZIF, das ist das Zentrum für internationale Friedenseinsätze in Berlin. Und einmal im Jahr, meist im März ist das, kannst du dich dann da bewerben. Und zwar erstmal als sogenannter Kurzzeitwahlbeobachter. Das heißt dann, dass du für 7 bis 10 Tage rund um den Wahltag in das jeweilige Land kommst, wie jetzt zum Beispiel in die Türkei, um dort dann die Wahl zu beobachten.
Und wie streng sind die in der Auswahl der Leute? Also welche Voraussetzungen muss ich mitbringen?
Ja, man muss schon einiges mitbringen. Zum Beispiel erwarten die erstmal ein abgeschlossenes Studium oder eine gleichwertige Berufsausbildung. Du brauchst außerdem einen Führerschein, Autoführerschein. Mhm. Du musst sehr gut Deutsch und Englisch können. Auch weitere Fremdsprachen sind ausdrücklich erwünscht und von Vorteil. Auslandserfahrung ist auch nicht schlecht. Und wenn du schon Erfahrung in dem Bereich Wahlen hast, also zum Beispiel als Wahlhelfer, Helferin hier in Deutschland oder weil du irgendwas in die Richtung oder so studiert hast, das hilft auch, um dann wirklich genommen zu werden am Ende.
Heißt, ich hätte ganz gute Chancen eigentlich. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war ja mal Wahlhelferin früher, aber das sind ja für ein Ehrenamt jetzt schon wirklich ziemlich viele Voraussetzungen. Stehen da dann die Chancen, wenn man diese Voraussetzungen wirklich auch alle erfüllt, auch genommen zu werden?
Ich habe darüber mit Rebecca Meyer gesprochen. Die war selbst schon als Wahlbeobachterin zum Beispiel in der Türkei, in Russland oder in Usbekistan unterwegs. Und sie arbeitet bei diesem Zentrum für internationale Friedenseinsätze und sie ist da für die Wahlbeobachter zuständig.
Aktuell ist das Interesse wirklich sehr, sehr groß. Wir haben 350 Bewerbungen auf plus minus 20 Kursplätze. Wir werden aktuell sehr überrannt.
Also 350 zu 20, ne? Schon an den Zahlen sieht man, einfach ist es wirklich nicht, so Wahlbeobachter zu werden da.
Es klingt ja auch wirklich spannend, weil man, also man kommt viel rum, ne? Und kriegt natürlich sehr, sehr spannende, sehr besondere Einblicke, die du als Tourist, Touristin natürlich jetzt nicht bekommst. Du hast jetzt schon gesagt, der Job ist ehrenamtlich. Gibt es trotzdem irgendwie Geld dafür?
Ja, es gibt eine Aufwandsentschädigung. Wie viel das jetzt genau ist, hat mir Rebecca Meyer vom ZDF nicht gesagt. Das sei einfach sehr unterschiedlich, je nach Land, also je nachdem, wo es so hingeht. Aber sie sagt, es sei jetzt nicht so, dass da am Ende noch viel Geld für die Wahlbeobachter übrig bleibe. Also die Aufwandsentschädigung, die decke die Kosten, die du vor Ort hast, aber mehr eben auch nicht.
Und wie läuft dann die Arbeit als Wahlbeobachterin vor Ort ab?
Ja, das Wichtigste ist da wirklich der Wahltag selbst. Also erstmal muss man wirklich sehr, sehr früh aufstehen, sagt Rebecca Meyer, denn man muss so einiges schaffen an diesem Tag. Meist so zwischen 7 und 12 verschiedene Wahllokale musst du abklappern und dort guckt man dann eben möglichst genau hin.
Ist das Material da? Sind die Leute richtig ausgebildet? Wissen die, was die eigentlich tun? Ist genügend Personal da? Ist viel Andrang da und so weiter? Das alles protokolliert man.
Ja, und später ist man dann auch noch bei der Auszählung der Stimmen dabei und guckt sich dann sogar oft auch noch an, was danach passiert. Also zum Beispiel, wohin die Stimmzettel gebracht werden, da fährt man dann mit dem Auto im Zweifel auch hinterher.
Und dafür braucht man dann den Führerschein. Da sind wir wieder bei den Voraussetzungen. Und was passiert, wenn mir als Wahlbeobachterin jetzt irgendwelche Unregelmäßigkeiten auffallen? Also weiß ich nicht, da wirft jemand noch ein paar ausgefüllte Stimmzettel extra mit in die Wahlurne. Oder weiß ich nicht, da steht ein Soldat, Soldatin mit Gewehr im Wahllokal, schaut den WählerInnen bei der Stimmabgabe über die Schulter, was eigentlich nicht sein sollte.
Ja, auch das sollst du als Wahlbeobachterin dann natürlich protokollieren. All diese einzelnen Protokolle der Beobachter werden dann später zusammengeführt und auch ausgewertet für so einen Abschlussbericht, der dann später veröffentlicht wird. Aber was du jetzt als Beobachterin nicht machen darfst, ist da selbst irgendwie einzugreifen, vor Ort im Wahllokal zum Beispiel. Also du bist da wirklich so ein reiner, neutraler Beobachter und jetzt kein Wahlpolizist, der im Wahllokal für Recht und Ordnung sorgt.
Wie man Wahlbeobachter, Wahlbeobachterin wird und welche Aufgaben man da hat am Wahltag, das hat uns Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbel zusammengefasst. Ich finde, es klingt sehr, sehr spannend, aber man muss auch echt einige Voraussetzungen mitbringen und es bewerben sich ganz schön viele auf diesen ehrenamtlichen Job.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wer heute oder morgen mit der Bahn fahren wollte, war die letzten Tage wahrscheinlich ein bisschen gestresst oder auch hart genervt, weil ja der längste Bahnstreik ever angekündigt war. 50 Stunden lang sollten die meisten Züge nicht fahren. Dann gab es vor Gericht aber einen Vergleich zwischen Bahn und der Gewerkschaft und der ganz große Streik wurde erstmal abgeblasen. Jetzt heißt es aber, es könnte schon bald doch wieder gestreikt werden. Was ihr drüber wissen müsst, klären wir jetzt mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Ja, der aktuelle Stand ist, wie du sagst, heute und morgen ist safe und es läuft auch heute fast okay. Die Bahn hatte gestern noch gesagt, dass es möglicherweise einige Ausfälle geben wird. Sie hatte die Züge nämlich so geplant dann, dass die wegen Streik alle stehen bleiben und dann musste sie die wieder schnell auf Normalbetrieb umplanen und Dienstpläne fürs Personal machen. Also genau, da war ein bisschen was zu tun.
Das heißt, es hat aber alles jetzt soweit geklappt.
Ja, die Bahn sagt, dass sie das weitestgehend geschafft hat und dass im Regionalverkehr bei der DB Regio heute alles ganz normal gelaufen ist. Und beim Fernverkehr sagt sie, dass heute fast alle Züge normal unterwegs waren. Und morgen soll es im Fernverkehr dann wieder alle Züge sein. Es gibt allerdings Regionen, da war doch ein bisschen mehr zu spüren. Bei einigen Regionalbahnunternehmen hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ihren Streik nämlich doch durchgezogen. Und deswegen sind Regionalzüge ausgefallen in Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und bei der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft, der Nordwestbahn und bei der Westfalenbahn.
Und wie ist denn jetzt aktuell der Stand zwischen Bahn und Gewerkschaft? Also richtig geeinigt haben die sich ja noch nicht. Gibt es da bald den nächsten Streik?
Die Gewerkschaft, die macht gerade wieder Druck. Die EVG sagt, der Streik heute und morgen ist zwar vom Tisch, aber sie will jetzt so schnell wie möglich nochmal mit der Bahn verhandeln und zwar außerplanmäßig schon morgen. Und der EVG-Sprecher Uwe Reitz, der hat tatsächlich auch schon mit neuen Streiks gedroht.
Wir fordern den Arbeitgeber auf, umgehend in Verhandlungen mit uns zum Thema Mindestlohn zu treten. Sollte der Arbeitgeber wortbrüchig werden, werden wir erneut zu einem Streik aufrufen.
Ja, und da ist jetzt so ein bisschen offen, wann das sein könnte, so ein neuer Warnstreik jetzt. Ein EVG-Sprecher hat gesagt, heute theoretisch könnte man schon für übermorgen, also für diesen Mittwoch, zum Streik aufrufen.
Und kann man sagen, wie wahrscheinlich das ist?
Na, eigentlich hatte die EVG mal gesagt, dass sie erst abwarten will, wie die nächsten ganz offiziellen Verhandlungen nächste Woche laufen. Die sind nächste Woche Dienstag und Mittwoch. Dass der Sprecher jetzt sagt, ja, wir könnten schon ab übermorgen zum Streik aufrufen, heißt ja nicht, dass dann gestreikt wird, ne, sondern das soll wahrscheinlich nochmal ein bisschen Druck aufbauen, so nach dem Motto, ja, nur weil wir jetzt heute und morgen nicht streiken, heißt das nicht, dass wir gar nicht streiken und wir könnten theoretisch jederzeit streiken. So, das ist so die Hauptaussage. Ne?
Ja, okay. Also man muss mit allem rechnen oder auch nicht. Kannst genau. du aber vielleicht noch mal kurz sagen, worum es eigentlich geht bei diesem Streik?
Das sind so Feinheiten bei der Bezahlung der Bahnangestellten. Unter anderem geht es darum, wie das mit dem Mindestlohn laufen soll. Bisher kriegen nämlich 2000 Bahnbeschäftigte ungefähr den Mindestlohn, der eigentlich in Deutschland gilt, also diese 12 Euro die Stunde, nur weil sie Zulagen bekommen, also Geld zusätzlich zum normalen Gehalt. Das soll sich ändern. Die Bahn will den Mindestlohn jetzt grundsätzlich zahlen, aber die EVG ist da noch mit einigen Details nicht zufrieden, sagt sie. Und die Gewerkschaft fordert auch generell höhere Gehälter und da bietet die Bahn andere Konditionen, als gefordert werden. Die Richterin, die am Wochenende dafür gesorgt hatte, dass der Streik abgesagt wird, die sagt, so weit liegen beide Seiten eigentlich gar nicht auseinander, aber die EVG, die sieht das ein bisschen anders und will jetzt doch mehr rausholen bei den Verhandlungen.
Also bei der Deutschen Bahn ist der Streik heute und morgen abgesagt, aber danach könnte es vielleicht doch wieder einen Streik geben. Infos von Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke dir, Ann-Kathrin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit dem 24. Februar 2022 kämpft die gesamte Ukraine für ihre Souveränität, für ihre Freiheit.
Alle sind Helden und die verdienen es, heute hier zu stehen und diesen Preis entgegenzunehmen.
Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gestern in Aachen gesagt. Er hat dort den europäischen Karlspreis verliehen bekommen, der auch an die Menschen in der Ukraine geht. Dafür, dass sie sich so mutig gegen diesen russischen Angriff verteidigen. Dieser Preis geht also auch an Artem. Artem ist Ende 30 und lebt in Saporischschja, also in der Stadt, die monatelang umkämpft war und ganz in der Nähe des größten Atomkraftwerks Europas liegt. Wir hatten in den vergangenen Monaten immer wieder Kontakt zu Artem und ich konnte auch jetzt noch mal mit ihm sprechen. Hallo Artem.
Ja, hallo.
Artem, in deiner Region rund um Saporischschja wird weiter gekämpft. Wie viel bekommst du jeden Tag von diesem furchtbaren Krieg mit?
Wir bekommen das eigentlich jeden Tag darüber etwas. Also wir haben ständig die Luftalarme, sehr oft in der Nacht, dass wir uns entscheiden müssen, entweder wir weiter schlafen oder ins Keller gehen. Und diese Entscheidung muss man leider fast jede Nacht bei uns treffen. Mhm. Ab und zu hören wir weit auch irgendwelche Explodierungen. Zum Glück sind wir verschont bis jetzt und wir hoffen, dass weiter auch so bleibt.
Wie ist die aktuelle Lage jetzt? Wir hatten Anfang des Jahres, haben wir mehrmals versucht, dich auch zu kontaktieren, wollten mit dir sprechen, haben lange nichts von dir gehört, wussten auch gar nicht, wie es dir, wie es deiner Familie geht. Was war da los in den vergangenen Monaten?
Im Winter ist es zwar ganz schwer, weil wir hatten keinen Strom und dadurch auch kein Wasser und leider auch, was Schlimmste war, keine Heizung. Mussten da mit Holz heizen und so. Im Winter war ganz furchtbar. Mhm. Und Anfang Frühling könnten wir wieder ständig regelmäßig Strom bekommen und Wasser und Heizung eigentlich auch. Und jetzt brauchen wir keine Heizung mehr, weil es ist schon ziemlich heiß draußen ist.
Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir wieder was von dir gehört haben, dass es dir offenbar ja auch soweit gut geht oder
Danke.
In Ordnung, je nachdem, ne, also der Lage eben entsprechend. Vor einigen Monaten hast du uns gesagt, du hast immer eine Tasche gepackt, falls du doch fliehen musst. Gibt's diese Tasche noch?
Ja, die gibt's noch, aber man denkt über diese Tasche nicht mehr so oft wie am Anfang des Kriegs. Man gewöhnt sich leider an alles oder zum Glück, weiß ich nicht, was ich davon auswählen muss, zum Glück oder leider.
Und wann wäre der Zeitpunkt, wann würdest du mit dieser Tasche dann doch fliehen und wohin?
Ich hoffe, diese Zeit kommt nicht. Diese Zeit wäre dann, dass die russischen Truppen reinkommen, reinmarschieren in unsere Stadt oder dass wir hier eine ganz schlimme Raketensituation haben wie in Bachmut oder Mariupol. dann werden wir mit den Eltern dann aus der Saporizia fliehen.
Der ukrainische Präsident und das ukrainische Volk sind ja gestern mit dem Karlspreis in Aachen ausgezeichnet worden, eben für ihren Mut, ihre Standhaftigkeit bei der Abwehr dieses russischen Angriffskrieges. Bedeutet dir dieser Preis irgendwas oder was macht so eine Auszeichnung mit dir?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind stolz auf unseren Präsidenten und dass Deutschland diesen Preis hat ihm gegeben, auch unserem Volk. Auf jeden Fall bedeutet groß die Hilfe, die Deutschland, die Ukraine macht. Im Moment habe ich gehört, dass die Hilfe von Deutschland ist, zweite nach USA Hilfe aus ganzer Welt ist.
Und das heißt auch dann eben so eine Auszeichnung, ja, zeigt dann einfach die Unterstützung, die Verbundenheit wahrscheinlich auch noch.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Du bist, als wir in der Vergangenheit mit dir gesprochen haben, auch immer trotz allem voller Hoffnung irgendwie gewesen. Was gibt dir für die nächsten Monate Hoffnung, Artem?
Ja, ich bleibe immer noch voller Hoffnung und natürlich ukrainische Gegenoffensive macht in uns alle die Hoffnung, dass Krieg bald vorbei ist.
Dann wünsche ich dir und deiner Familie alles, alles Gute, Artem. Und ja,
vielen Dank.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit uns zu sprechen.
Kein Problem, sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und sie hatten leider nicht so viele internationale Fans. Lord of the Lost, der deutsche Beitrag beim Eurovision Song Contest am Wochenende, ist mal wieder, muss man sagen, letzter geworden. Alle sind jetzt wieder enttäuscht, fragen sich, oh Mann, wie kann das sein? Und wir bei Deutschlandfunk Nova möchten die Frage gern umdrehen und sagen, letzter? Easy, ist doch gar kein Problem. Warum es diese Perspektive aber oft schwerfällt und wir vielleicht bessere VerliererInnen werden, da habe ich drüber gesprochen mit Jens Kleinert. Er ist Professor für Sportpsychologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Kleinert, wie gut können Sie denn eigentlich verlieren?
Gar nicht so richtig gut. Also ich musste das auch ein bisschen lernen. Man kann das tatsächlich ein bisschen lernen, das stimmt schon. Aber so als Kind und Jugendlicher ging das überhaupt nicht. Inzwischen kann ich alles so ein bisschen relativieren. Aber bei wichtigen Sachen, und das ist natürlich ganz entscheidend, bei wichtigen Sachen fällt es mir immer noch schwer.
Niederlagen, egal jetzt ob bei Musik, ne, bei so einem ESC-Finale oder eben wie bei Ihnen im Sport. Warum fällt das manchen von uns so, so schwer zu verlieren? Und warum fällt es vielleicht auch anderen nicht so schwer?
Naja, erstmal steckt da natürlich viel Selbstwert drin. Also fühlt man sich selbst in seinem Selbstwert angeknackst, wenn man verliert. Und das kann man allein schon vermeiden, indem man eigentlich gar nicht so aufs Verlieren oder Gewinnen guckt, sondern sich selbst fragt, wie war ich denn mit meiner Leistung zufrieden? Habe ich mein Bestes gebracht? Und gar nicht so diesen Vergleich anstrebt mit den anderen, sondern erstmal man sich mit sich selbst vergleicht. Und das machen eigentlich die guten Verlierer, die sagen, ich bin wichtig und wenn da mal hinterher irgendwie ein dritter, vierter, fünfter Platz oder vielleicht sogar schlimmstenfalls ein letzter Platz bei rauskommt und ich habe trotzdem mein Optimum gebracht, dann ist das noch okay.
Jetzt gibt es ja so Typen, auch Verlierertypen, Gewinnertypen wie Trump, die akzeptieren Niederlagen einfach gar nicht. Ne? Die reden sich dann einfach ein, nee, verloren habe ich nicht, mein Sieg ist mir geklaut worden. Was würden Sie da als Psychologe sagen? Ist das eine gute Strategie?
Nee, überhaupt nicht. Wenn wir mit Athleten arbeiten, dann ist das somit die schlechteste Strategie, die man fahren kann, weil sowohl ein Sieg, aber auch eine Niederlage, die zeigt mir ja was für mich selbst. Natürlich ist man erstmal traurig und das muss man auch erstmal bewältigen. Da gehört so ein bisschen Frustbewältigung dabei, ein bisschen meine Emotionen auch wieder in den Griff kriegen. Aber dann hilft mir so eine Niederlage unheimlich weiter, mein Training zu gestalten, meine Zukunft, meine Perspektiven zu entwickeln. Eigentlich sagt mir das total viel.
Ja, weil man könnte ja jetzt auch sagen, wenn man im Vorfeld schon so rangeht mit, ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere, dann bin ich nicht mehr so motiviert, was ja jetzt auch mit Blick auf Sport zum Beispiel nicht so eine optimale Voraussetzung ist, würde ich mal sagen. Also wie kann man am besten in so einen Wettbewerb auch reingehen mit einem gesunden Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, aber eben auch nicht diesem, boah, wenn ich verliere, bricht die Welt zusammen?
Naja, indem ich mir erstmal vorher überlege, was will ich erreichen? Und zwar jetzt gar nicht so genau Platzierung, sondern wie soll meine Leistung aussehen? Was möchte ich schaffen? Das ist natürlich für einen Sportler, eine Sportlerin jetzt manchmal ein bisschen einfacher, wenn also irgendwie eine bestimmte Zeit geschwommen, gelaufen, gefahren werden muss. Also letztlich vorher überlegen, was erwarte ich von diesem Wettkampf und was soll am Hinterher rauskommen? Und zwar nochmal nicht in Platzierung umgerechnet, sondern eigentlich eher in meiner persönlichen Leistung.
Das heißt, es muss nicht in erster Linie um die Anerkennung von außen gehen, sondern man bleibt eben mehr auch bei sich.
Ja, nicht in erster Linie, aber das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, aufs Treppchen zu kommen und dann eine Medaille umgehängt zu kriegen, das ist ja eine super Geschichte. Und das ist auch etwas, wofür viele Athleten und Athletinnen leben. Aber das darf halt nicht das Einzige sein, das andere gehört auch dazu.
Beim Spielen ist das natürlich nochmal was anderes, wenn es auch gar nicht so um die Leistung geht. Ne? Ich denke an, Mensch, ärgere dich nicht. Da kann man sich jetzt auch nicht im Vorfeld überlegen, was will ich für eine Performance hier abliefern. Da ist es ja dann eher eine Glückssache. Ne? Da kann man dann auch nicht so easy dann sich überlegen, wie verliere ich jetzt hier möglichst gut, oder?
Nee, da kann man natürlich super lernen, mit seinen Emotionen umzugehen. Ne? Also dieses sauer sein oder sich auch freuen können und so weiter. Das ist eigentlich da in erster Linie, weil da kann man ja nicht unbedingt sagen, daran lag das jetzt, wenn ich Mensch ärgere dich nicht verliere oder so. Aber da geht es eben darum, wie kriege ich meine Emotionen im Griff? Und das ist natürlich bei Siegen und Gewinnen und Verlieren eben auch was unheimlich Wichtiges, sich selbst in seiner Person auch weiterzuentwickeln, seine Wut, vielleicht seinen Ärger auch in den Griff zu bekommen und vielleicht sogar das positiv zu wenden.
Sportpsychologe Jens Kleinert hat es nach eigenen Aussagen schon geschafft, auf jeden Fall besser beim Verlieren zu werden. Ich glaube, ich bin auch besser geworden als früher. Wie wir sonst noch zu besseren Verliererinnen und Verlierern werden, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herr Kleinert, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.